WDR 5 Radio zum Mitnehmen.
Mit Thomas Koch und einem Mann zu Gast in der WDR 5 Redezeit, der durch sein Buch Der Crash kommt den inoffiziellen Titel des Crash-Propheten bekommen hat. Offiziell ist er Finanzwissenschaftler, Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Worms und der Uni Graz. Er ist Fondsmanager, Investitionsberater, Buchautor. Sein aktuelles hat nur 50 Seiten, aber einen äußerst knackigen Titel. Es heißt Stoppt das Euro-Desaster. Guten Morgen, guten Tag, Professor Max Otte.
Guten Tag, Herr Koch.
Seit einer Woche liegen die Pläne von Merkel und Sarkozy zur Euro-Rettung auf dem Tisch. Schuldenbremse, eine europäische Wirtschaftsregierung und eine Finanztransaktionssteuer sollen kommen für die EU, für die EU-Länder. Hat uns das aus Ihrer Sicht näher an den Crash gebracht oder davon entfernt?
Nein, das ist ein übliches Gipfel der Politik, wo also ein paar Dinge beschlossen werden, aber das ist wieder Stückwerk. Natürlich können Frankreich und Deutschland auch so viel alleine nicht machen, bestenfalls Initiativen anleiern. Ich gehe ganz kurz durch. Die Finanztransaktionssteuer ist durchaus sinnvoll, langfristig die Spekulationswirtschaft einzudämmen. Kurzfristig wird uns das nicht viel helfen. Die sogenannte Wirtschaftsregierung, das ist eher ein hohles Wort. Das müsste man mal an die Sachfragen ran, anstatt da neue Wörter zu erfinden. Und die Schuldenbremse ist ein zweischneidiges Schwert. Wir müssten vor der Schuldenbremse tatsächlich Schuldenschnitte machen in Griechenland. Denn zum Beispiel können die Griechen von ihren Schulden gar nicht mehr runter. Das ist relativ unrealistisch. Und wenn man jetzt wie in Deutschland überall flächendeckend Schuldenbremsen einführen würde, würde das die Wirtschaftspolitik doch auch sehr beschneiden.
Die Alternative, die ja auch diskutiert wurde, waren die Eurobonds, Staatsanleihen, die Länder der Europäischen Währungsunion abbilden, das Schuldenrisiko der Länder also in einer Gemeinschaft dann zu tragen. Die Finanzbranche, zu der Sie ja auch gehören, hätte die gerne gehabt. Sie auch?
Ja, ich nicht oder nur unter sehr starken Bedingungen. Ich muss mal einen Schritt zurückgehen. Ich hätte auch den Euro lieber nicht gehabt und habe mich da auch vor 13 Jahren zu geäußert in einem Vortrag in Amerika, wo Sie es nachlesen können. Der Euro hat ja die jetzigen Probleme erst geschaffen. Er hat uns nicht weiter zusammengebracht in Europa. Das möchte ich wirklich so behaupten. Aber er hat in Irland, Griechenland, Spanien, Portugal die niedrigen deutschen Zinsen eingeführt. Und wenn Sie also eine Währung über unterschiedliche Betriebssysteme stülpen, dann bekommen Sie Verwerfungen. Genau das haben wir. Spanien haben wir hohe private Verschuldung. Die Verschuldung wurde durch den Euro beflügelt, weil auf einmal die Banken natürlich in Euro auch noch Spanien Kredit geben konnten. Es war ja Inlandswährung, es waren ja keine Auslandskredite in dem Sinne mehr. Und der Euro hat das Schuldenmachen also extrem beflügelt. Und deswegen wäre es besser gewesen, wir hätten ihn nicht gehabt. Wir haben ja trotzdem die Europäische Wirtschaftsunion. Und nun sollen die Eurobonds helfen. Die Eurobonds wären tatsächlich eine Möglichkeit, die Verschuldung nochmal massiv hochzufahren, unbegrenzt oder relativ unbegrenzt zu niedrigen Konditionen Kredite zu bekommen. Nur schieben wir dann das Problem weiter vor uns her. Also dann würden Griechenland und Spanien sagen, Dankeschön, wir verschulden uns weiter. Und die andere Seite, die Kostenkontrolle, die Ausgabenkontrolle, die haben wir noch nicht im Griff.
Sie sagten, der Euro hat ja die Probleme mit ausgelöst. Wenn wir an die Börsen gucken in diesen Tagen, sehen wir da heftige Turbulenzen. Der DAX hat ein neues Jahrestief markiert. Ist das für Sie auch ein direkter Zusammenhang auf den Euro bezogen?
Die Börsen sind ja immer sowas wie das Fieberthermometer der Wirtschaft. Da sehen Sie ja ein bisschen, wie die Stimmung ist. Und die Stimmung ist schon schlecht. Und die Weltwirtschaft ist ja auch alles andere als gesund. Denn wir haben nun mal diese enorme Verschuldung nicht nur in Europa, wir haben sie in Japan, den USA und vielen anderen Ländern. Und diese Nervosität, die bricht sich jetzt bei den Aktienmärkten Bahn. Und es ist sozusagen auch eine Feststellung der Märkte, dass das, was jetzt bis jetzt beschlossen wurde, eben nur halbherzig ist und die Probleme letztlich nicht lösen wird.
Worüber ich mich immer wundere, wenn ich mir die Berichte ansehe, dass dann gesagt wird, die Marktteilnehmer spüren Angst und Verunsicherung. Also zwei sehr emotionale Begriffe in eigentlich einer äußerst kühlen und rationalen Welt. Können Sie mir erklären, was diese Emotion dann plötzlich bedeutet?
Ja, ich bin bei der Minderheit der Finanzprofessoren, die aber im Wachsen begriffen ist, die sagt, Finanzmärkte sind grundsätzlich irrational. Sie sind manisch-depressiv. Sie übertreiben, sie untertreiben. Sie sind einmal himmelhoch jauchzend, dann zu Tode betrübt. Damit verdiene ich ja mein Geld. Ich versuche also Aktien dann zu kaufen, wenn sie unterbewertet sind, und sie zu verkaufen, wenn sie überbewertet sind. Und 95% meiner Kollegen gehen eben davon aus, dass Märkte rational sind, dass sie also wissen, was sie tun. Ich glaube, dass sie von Emotionen getrieben werden und dass diese Emotionen sehr stark sein können. Im langfristigen Mittel kommt dann was Gutes bei raus, aber kurzfristig sind die Pendelschläge unter Umständen sehr groß. Das hat mittlerweile auch schon die Verhaltensforschung anhand von Experimenten untersucht. Menschen treffen ihre Geldentscheidungen oftmals nicht rational, sondern emotional, mit dem Stammhirn, dem sogenannten Reptilienhirn. Das sind dann Gier, Furcht, Angriff, Flucht. Das sind die Emotionen, die Geldentscheidungen auslösen. Und das ist nicht nur bei Privatanlegern so, das ist auch bei vielen Fondsmanagern so, das ist bei vielen in der Branche nicht viel anders.
Wer ist zurzeit verantwortlich für diese Kursschwankungen? Wer löst sie aus? Diejenigen, die sich jetzt einen Fonds für ihre Altersvorsorge angeschafft haben vor einigen Jahren und auch noch die Zeit haben abzuwarten, werden das ja wahrscheinlich nicht sein.
Genau so ist es. Also der Fondsanleger, der einfach dabei bleibt, ist zwar jetzt erstmal kurzfristig betroffen und leidet unter diesen Kursverlusten, aber ist natürlich letztlich langfristig rational dabei, denn Aktienvermögen ist Sachvermögen, es sind Unternehmensanteile, die auch über viele Jahre und Jahrzehnte eigentlich überdauern. Es sind also in der Tat dann eher die großen Institutionellen, die Hedgefonds, die großen Anleger, die diese Märkte machen. Und es kommt dann auch darauf an, wie groß der Umsatz ist. Es geht ja gar nicht mehr so viel an den Aktienmärkten um, weil insgesamt schon ein bisschen die Luft und Lust raus ist. Das heißt, sie können mit nicht ganz so großen Umsätzen, natürlich haben wir im Moment kräftige Umsätze, aber können sie dann mehr Kursschwankungen auslösen als vielleicht in anderen Zeiten. Und das sind schon die Institutionellen, die im Moment da flüchten.
Die Medien schalten in diesen Tagen dann immer zu den Börsen, um sich da die Informationen zu holen. Hätten Sie einen besseren Vorschlag, wo man was derzeit passiert, abgreifen kann, erfahren kann, verstehen kann?
Es ist sehr schwer für den Laien zu verstehen. Das ist halt das Problem. Ich bin ja selber da aktiv. Ich gucke mir lieber die Geschäftsberichte der Unternehmen an. Ich achte gar nicht so auf die Medienstimmung im Moment und auf die Börsenstimmung. Ich schaue mir lieber an, wie solide ist das Unternehmen, stimmen die Zahlen, stimmen die voraussichtlich auch noch in einem Jahr. Also was kaufe ich, wenn ich eine BMW oder Siemens Aktie kaufe oder eine Allianz Aktie? Welchen Ertrag kaufe ich und was bezahle ich dafür? Und wenn ich relativ wenig dafür bezahle, dann kaufe ich. Nehmen Sie Allianz, die Aktie war mal bei 440 Euro. 2000. Sie war auch mal bei 46 Euro 2003. Dann ging sie rauf. Dann war sie 2008, 2009 nochmal bei 46, 48 unten. Zwischendurch bei 100, knapp 100, gut 100. Jetzt sind wir wieder bei 70. Also das ist schon sehr, sehr billig. Und wenn ich meine, dass aus betriebswirtschaftlicher Sicht etwas billig ist, dann stört mich das hin und her an den Börsen gar nicht so.
Das heißt, Sie sind nicht besonders aktiv in diesen Tagen?
Ja, ich habe schon gekauft. Ich habe also Sachen verkauft, die sich relativ stabil gehalten haben und habe dafür bei den Sachen, die jetzt aus meiner Sicht unberechtigterweise brutal eingebrochen sind, habe ich die Positionen erhöht. Mal schauen, ob sich das rechnet.
Der Finanzwissenschaftler Max Otte, zu Gast in der WDR 5 Redezeit, Autor des Buches Stoppt das Euro-Desaster, einer Streitschrift, die ganz gut in die Zeit passt, die wir erleben. Lassen Sie uns über die Begriffe reden, die zurzeit verwendet werden. Man spricht von Euro-Rettung, man spricht auch von Griechenland-Rettung, man spricht von Euro-Krise. Stimmen die Begriffe?
Ja, das sind drei politische Lügen und ich finde es ganz wichtig, dass wir auch der Bevölkerung das mal klar machen und den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land, dass es Lügen sind. Und der ein oder andere merkt es mittlerweile. Wir haben weder Griechenland gerettet, noch den Euro, noch Europa. Wir haben wieder die Banken gerettet. Denn die Banken waren diejenigen und die Finanzdienstleister, die Griechenland Geld geliehen haben, das nicht genau geprüft haben, weil sie den Ratingagenturen vertraut haben. Und nun ist Griechenland de facto pleite. Was würde im Falle einer Staatsinsolvenz passieren? Griechenland würde die Hand heben, sagen, wir können nicht bezahlen, wir können euch nur 50% zurückzahlen. Und dann wäre das ebenso. Und dann hätten diese Finanzdienstleister berechtigte Verluste aus ihrem Fehlinvestments, die sie falsch kalkuliert haben. Und das wäre Marktwirtschaft. Und im Moment praktizieren wir halt Sozialismus für Banken und Finanzdienstleister, indem wir diesen Akteuren im Prinzip das Geld der Bürgerinnen und Bürger geben, damit sie keine Verluste schreiben müssen. Und das halte ich für sehr bedenklich und das ist auch nicht sehr demokratisch.
Welche Rolle hat die Europäische Zentralbank da derzeit?
Die Europäische Zentralbank ist ein bisschen eine getriebene. Also wenn jetzt zum Beispiel in einem dieser Krisenstaaten wie Griechenland die Bonds sehr wackelig sind, hat sie zum Teil solche Anleihen aufgekauft. Und damit geht sie von ihrem eigentlichen Mandat, nämlich der Geldpolitik, weg und mischt sich in die Finanzpolitik ein. Und damit bekommen wir eine Vermischung der Aufgaben von Finanz- und Geldpolitik, was die Bundesbank per Mandat immer abgelehnt hatte. Das sind Verlegenheitsreaktionen. Das heißt aber auch, dass die eine oder andere Bank ihre schlechten Anleihen bei der Europäischen Zentralbank abgeladen hat und jetzt die Europäische Zentralbank auf diesen schlechten Anleihen sitzt.
Die Beteiligung privater Gläubiger war lange umstritten, mal war sie freiwillig. Jetzt gibt es eine kleine Verpflichtung, was private Gläubiger angeht. Ist das eine ernstzunehmende Beteiligung, die denen tatsächlich wehtun wird und das Risiko dann letztendlich auch beinhaltet, was Sie ja selbst als Mann, der mit Aktien handelt, kauft, verkauft, kennen und eingehen müssen?
Nein, natürlich nicht. Das sind eben keine privaten Kaufleute, sondern sie werden mittlerweile vom Staat, von uns allen gerettet. Diese Beteiligung privater Gläubiger, die auch Wolfgang Schäuble dann irgendwann immer im Mund führte, die Freiwillige, ist natürlich ein Feigenblatt. Wenn sie signifikant wäre und wehtun würde und dem eingegangenen Risiko entsprechen würde, dann würde das natürlich niemand privat machen. Also findet man einen Kompromiss. Man kann dann auch noch rechnen bei den sogenannten Diskontierungszinsen und so weiter. Und je nachdem, wie man rechnet, geht diese Beteiligung privater Gläubiger gegen Null. Und wenn man ganz scharf rechnet, geht sie auf 20% drauf und irgendwo dazwischen, vielleicht bei 10%, liegt die Wahrheit. Und das ist im Vergleich zu dem, was wäre, wenn wir Marktwirtschaft hätten, wenn also diese Investoren für ihre Kreditengagements und Anleihenkäufe gerade stehen müssen, ist das geradezu lächerlich wenig. Da müssten sie nämlich 40-50% abschreiben.
Würden die Banken denn kaputt gehen daran, wenn man es einfach marktwirtschaftlich laufen lassen würde?
Ja, das ist ja das Problem und das war ja auch am Anfang dann diese große Panik, die bei der Bevölkerung, ich finde das schon fast demagogisch, geschürt wurde. Flächenbrand war das Wort. Wenn man jetzt so einen Schuldenschnitt macht in Griechenland und in anderen Ländern, bekämen wir den Flächenbrand, dann bräche Europa auseinander. Und Jean-Claude Juncker sprach dann noch davon, dass ein Tag Krieg teurer ist als die ganze Rettungsaktion. Das ist für mich schon ein bisschen demagogisch, muss ich so sagen. Denn natürlich wären vielleicht die ein oder andere Bank in Probleme geraten, wenn man sie die Konsequenzen ihrer eigenen Handlungen hätte ausbaden lassen. Aber dann wäre immer noch Zeit gewesen zu retten, denn wir haben ja die Bankenrettungsfonds. Wir hätten dann eben im Einzelfalle, nachdem sie Verantwortung und Haftung übernommen hat, dann solche Institutionen punktuell retten müssen. Das ist schon richtig, aber das wäre uns gelungen und wir hätten einen Ausstieg aus dem jetzigen System der organisierten Verantwortungslosigkeit.
Sie haben Griechenland gerade angesprochen. Die Staatsinsolvenz aus Ihrer Sicht wäre dann besser gewesen. Für welche Länder würden Sie das sonst noch sagen?
Sicherlich für Irland, wahrscheinlich für Portugal, vielleicht für Spanien, nicht für Italien. Man muss sich mal überlegen, wie weit die Panik jetzt geht. Italien hat ein laufendes Haushaltsdefizit von gut 4%. Die USA haben eins von über 10%. Und wir sprechen über Italien, aber nicht über die USA. Bei den USA war es eher ein politischer Streit, aber wir zweifeln nicht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der USA an und in Italien tun wir das und das ist schon komisch. Also man muss sich dann fragen, wo solche Debatten entstehen und wie auch die gelenkt werden und wie es dann zu solch konkreten Unterschieden in der Bewertung kommt.
In Ihrem Buch sprechen Sie an, dass man den USA das dritte A, das Triple A, eins von denen wegnehmen sollte. Das ist mittlerweile geschehen. Was die Ratingagenturen angeht, ist damit so etwas wie eine klarere Sicht hergestellt?
Ich glaube, das war eine Notreaktion. Es hat eine von drei Ratingagenturen jetzt die Note um einen Punkt gesenkt, also von 3A auf 2A+. Für mich sind die USA ein Single-A-Schuldner, vielleicht noch Doppel-A. Das müsste mal durch alle drei Agenturen passieren. Jetzt kann ja eine Bank sagen, okay, ich orientiere mich nicht bei Standard & Poor's mit dem AA+, sondern ich bleibe bei Moody's mit dem 3A und so weiter. Also ist mal ein erster zaghafter Schritt. Ich glaube, wenn der jetzt nicht passiert wäre, dann wären die Ratingagenturen komplett unglaubwürdig geworden. Mhm. Aber da muss noch mehr passieren, um die wahre Leistungsfähigkeit der Wirtschaft im Moment zu reflektieren. Das ist meines Ansichts mehr so ein Single A.
Sie haben Irland, Portugal und Griechenland angesprochen als Kandidaten, die eine Insolvenz, eine Staatsinsolvenz besser bekommen würde als das, was man jetzt tut. Lassen Sie uns das noch mal durchdeklinieren, was das bedeuten würde für die Länder.
Zunächst mal muss man sagen, dass alle drei Länder zusammen weniger als ein Viertel des deutschen Sozialprodukts darstellen. Also das ist ein Risiko, das zu managen ist. Zunächst einmal wäre die Staatsinsolvenz oder der Haircut wichtig, dass also die Schulden reduziert werden, dass die Banken mittragen, 40-50%. In diesem Zug wäre es wahrscheinlich schon so, dass hier und da ein Bankenrettungsfonds einsteigen müsste und eine Bank, die dadurch in Bedrängnis gerät, stützen müsste. Aber es ist besser, als vorab die Länder zu stützen. Das ist der erste Schritt. Und dann im zweiten Schritt kann man eben zur nationalen Währung zurückkehren. Das ist nicht einfach, das muss genau geplant werden. Das würde auch wahrscheinlich ein halbes bis ein Jahr dauern. Man muss dann bei den Banken parallel die Währungen laufen lassen und irgendwann den Schalter umlegen. Dann wird immer die Angst geschürt, dass die Gelder dann die Länder verlassen würden. Das ist in einem gewissen Umfang wahrscheinlich der Fall, aber natürlich kann man auch hier über die Konten schon gewisse Abhebe, Sperren und so weiter verfügen. Und ich glaube, es ist letztlich auch eine Schutzbehauptung, denn der Normalsparer lässt sein Geld im Lande und die Institutionellen sind sowieso beweglich. Also man muss sich das genau überlegen, aber es ist kein Ding der Unmöglichkeit. Wir haben auch in der Tschechoslowakei oder in der ehemaligen Sowjetunion Länder auseinanderdividiert und Währungen auseinanderdividiert. Das geht hier auch.
Wie würden die Chancen der Länder verbessert, wieder auf die Beine zu kommen?
Zunächst einmal ganz klar, sie ächzen nicht mehr unter dieser Schuldenlast. Griechenland ächzt ja unter einer extremen Schuldenlast, natürlich selbst verursacht. Also sie haben da selber sicherlich große Mitschuld, aber die Banken sind eben auch Mitschuld. Und wenn wir jetzt sagen, okay, die Schuldenlast ist reduziert, dann kann das Land wieder etwas freier atmen. Griechenland hat ja enorme Sparanstrengungen gemacht im letzten Jahr von über 5% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist eine extreme Sparanstrengung. Und sowas ist natürlich in der Krise Gift. Wenn Sie also eh eine Wirtschaftskrise haben und Sie sparen dann noch extrem, dann gehen Sie unter Umständen in den Sinkflug über. Das ist schon fast die Politik des Kabinetts Brüning in Deutschland 1930 bis 1932 und das war nicht besonders gesund für Deutschland, was damals passiert ist.
Ich bin kein Wirtschafts- und kein Finanzexperte. Trotzdem klingt das, was Sie sagen, für mich zumindest nach einer Alternative. Wenn man sich die aktuelle Krisenpolitik der EU anguckt, ist das, was da an Rettungsschirmen gebastelt wird, alternativlos. Und wenn ich mich recht entsinne, hat man auch kaum Stimmen, ernstzunehmende Stimmen gehört, die diesen Plan, den Sie gerade vorgestellt haben, als Alternative mal durchgedacht hätte. Woran liegt das?
In meiner Streitschrift schreibe ich ja etwas über die sogenannte Finanzoligarchie, also eine Verquickung von mächtigen Akteuren, Investmentbanken, Ratingagenturen, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Verbund mit der Politik, die sich mittlerweile ihr Umfeld selber gestalten und die Regeln selber bestimmen. Das mag nun erstmal ein bisschen ungewohnt klingen, aber dieser Begriff stammt nicht von mir, sondern von einem amerikanischen Verfassungsrichter aus dem Jahr 1911. Und er ist heute wieder hochaktuell, denn es gibt schon viele Finanzakteure, die tun und lassen, was sie wollen, die die Gesetzgebung beeinflussen. Wir haben schon eine Gesetzgebung, die die hemmungslose Spekulationswirtschaft fördert. Und dieses Verlängern der Schulden und keine Schuldenschnitte machen und so weiter und die ganzen Verluste sozialisieren, also den Bürgerinnen und Bürgern aufbürden und dann weiter spekulieren, das trägt schon die Handschrift der Finanzoligarchie und unsere Politiker sind da im Moment Getriebene. Ich sehe noch nicht die politische Strömung, die sich dieser Sache so richtig widersetzen würde.
Sie schreiben, Deutschland hat vor der Finanzoligarchie kapituliert. Wann und wie wurde die Kapitulationserklärung ausgestellt?
Das war eher ein schleichender Prozess. Man kann das gar nicht so genau festmachen. Wir haben ja auch lange das angelsächsische Modell des Investmentbanking als vorbildhaft angesehen. Dabei war das deutsche Bankwesen, ich habe da auch einen langen Artikel zugeschrieben, eigentlich seit 1875 bis in die frühen 90er hinein vorbildhaft. Wir haben also ein Bankwesen gehabt, was genau das tut, was ein Bankwesen tun sollte, nämlich Geld von Sparern einsammeln, sicher verwahren und mittelständischen und Unternehmen geben per Kredit, damit die was damit machen können. Und unser genossenschaftliches Bankwesen ist zum Beispiel auch von besagtem Louis Brandeis 1911 den USA empfohlen worden als vorbildhaft. Und wir haben das Schritt für Schritt dann abgebaut und haben mehr und mehr die kapitalmarktorientierte Sicht eingeführt, also mehr die spekulative, zockerorientierte Sicht. Und das ist seit den 90ern eigentlich so richtig in Fahrt gekommen.
Man kriegt das ja nicht so richtig zu packen als Bürger und als Beobachter. Und bei vielen Journalisten geht es sicherlich auch so, dass viele den Eindruck haben, da stimmt es vorne und hinten nicht. Aber wenn man etwas benennen will, flutscht es einem auch schon wieder durch die Finger. Haben Sie versucht, mal die Akteure, die tatsächlich an diesen Stellen sitzen und die Weichenstellen zu benennen, zu finden und die denen dann auch Köpfe und Gesichter zu geben?
In der Tat, ich habe da in den Büchern schon einiges geschrieben. Nehmen wir Joschka Fischer, der in einer der ersten Kabinettssitzungen sich damals der Regulierung der Finanzmärkte massiv widersetzt hat. Heute berät er einen Hedgefonds. Also das sind dann schon so ganz klare Wirkungszusammenhänge. Oder Ottmar Issing, dem frühere Mitglied des EZB-Rates und Professor in Würzburg, ein angesehener, auch hochrespektabler Mann, der aber jetzt im House of Finance und als Vorsitzender der Kommission der Bundesregierung zur Reform der Finanzmärkte eben wenig gemacht hat. Und wenn man dann weiß, dass er in Diensten von Goldman Sachs stand, dann verwundert das nicht mehr. Und dann muss man auch solche Schritte wie jetzt bei Merkel und Sarkozy, dass sie sagen, wir machen entgegen den Interessen der Branche, versuchen wir die Finanztransaktionssteuer einzuführen. Das ist dann schon der Versuch einer Gegenwehr der Politik. Mal sehen, ob es ihnen gelingt.
Sie sagen, die Demokratie gerät dadurch in Gefahr. Woran machen Sie das fest?
Ja, wenn wir eine grenzenlose Lobbyherrschaft haben, dann ist das schon bedenklich. Und wenn Sie überlegen, dass zum Beispiel durch die Regulierungen von Basel II, da geht es um Kreditregulierung, es so ist, dass eine deutsche Bank mit 2% eigenem Geld arbeiten kann, jeder Mittelständler aber 30-40% haben muss und dass die Regeln genau so geschrieben sind, dass wir also Unternehmen wie die Deutsche Bank begünstigen und Mittelständler benachteiligen, dann ist das schon aus meiner Sicht sehr undemokratisch, zumindest das Ergebnis dieses Prozesses, und wird sicherlich nicht das widerspiegeln, was die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes als gerecht und vernünftig empfinden würden.
Ist das, was dann über Nacht zum Teil in den Krisensitzungen ausgehandelt wird und auch an Geldhaufen zusammengeschoben wird, ist das aus Ihrer Sicht demokratisch legitimiert dann?
Nein, da gibt's ja auch Klagen vom Verfassungsgericht, ob diese Rettungsschirme demokratisch legitimiert sind. Es ist eben Feuerlöschen, mal wieder. Wir geben das Geld aus meiner Sicht den Falschen. Es gäbe Alternativen, dazu müsste aber die Politik vorher, vor diesen ganzen Krisensituationen, sich Gedanken über Alternativen machen und die dann auch durchziehen. Also ich sehe da insgesamt bei diesen starken Maßnahmen, die über die europäische Ebene kommen, sowieso erhebliche Demokratiedefizite.
Je größer die Probleme der anderen Länder werden, desto mehr hat man ja in diesen Tagen den Eindruck, Deutschland wäre der Musterknabe der EU, auch was die Staatsfinanzen angeht. Stimmt das?
Das ist doch genau das Problem der irrationalen Finanzmärkte. Jetzt haben wir in Griechenland Zinsen von 15-16%. Vielleicht ist das auch richtig so. Die hatten sie vorm Euro auch. Aber die Deutschen, es flieht alles Geld nach Deutschland, es werden deutsche Anleihen gekauft, jetzt fallen also da die Zinsen auf deutsche Anleihen, weil die Nachfrage so groß ist. Alles flieht nach Deutschland. Und jetzt haben wir irgendwie also die Zinsen von 2,5% auf unsere Staatsschulden. So gut sind wir auch nicht. Also 4-5% sollten unsere Staatspapiere schon abwerfen. Also auch da werden sowohl nach oben als auch nach unten die Ausschläge verbreitert, beziehungsweise bei den Zinsen in der EU entsteht diese Schere. Alles fließt zu den Guten, dadurch können die sich noch billiger refinanzieren und die anderen werden immer teurer. Daher kommt auch diese Idee der Eurobonds. Aber wenn wir eben Eurobonds machen, ohne Ausgaben zu kontrollieren und ohne ein paar Länder aus der Eurozone zu entlassen, dann dreht sich die Schuldenspirale unendlich weiter.
Die Maastricht-Kriterien schreiben vor, dass die Staatsverschuldung nicht höher als 60% sein sollte. Wenn man auf die von Portugal guckt, die Sie am liebsten, Herr Otte, raus aus der Währungsunion hätten, liegt die bei 93%, Deutschland bei 83,2% derzeit. Das scheint mir gar nicht so weit voneinander entfernt zu sein.
So ist es, aber wir haben natürlich mehr private Vermögensbildung, Portugal hat mehr private Verschuldung. Das Problem bei diesen Schuldengrenzen im Maastricht-Vertrag ist, dass das wie bei Herkules, der dann bei den Sirenen vorbeifährt und sich selber am Mast festbindet. Bei Herkules mag das funktionieren, bei demokratisch gewählten Staaten glaube ich nicht, dass es ein Ersatz für eine vernünftige Politik ist.
Also steht Deutschland, dann darf man nicht nur auf diese Zahlen gucken.
Man darf nicht nur auf diese Zahlen gucken, beziehungsweise man muss noch auf mehr Zahlen schauen. Deutschland steht schon besser da.
Sie managen recht erfolgreich einen Investmentfonds, der in den letzten 3 Jahren eine Performance von 32% hatte über diesen Zeitraum. Haben Sie Finanzwerte im Portfolio?
Nur ganz wenige. Also Banken sind extrem schwer zu berechnen, weil die halt sehr viel Fremdkapital haben, weil die komplexe Geschäfte machen. Ich habe es in 1, 2 kleinen Positionen, habe ich. Aber die überwiegende Mehrzahl sind Industrieunternehmen, Markenartikel und so weiter.
Also sind das auch ganz rationale Gründe und keine ethischen oder moralischen Gründe, dass Sie dann nicht die Deutsche Bank oder Goldman Sachs drin haben?
Es gibt Firmen, da hätte ich schon ethische Probleme, aber das sind wenige. Selbst bei ExxonMobil, also mit dem Unfall, habe ich keine ethischen Probleme, denn die anderen Ölkonzerne sind auch nicht besser. Nun hat es gerade einen getroffen. Die meisten von uns fahren noch Auto. Wenn wir da was dran machen wollen, dann müssen wir andere Gesetze haben und dann müssen wir eine bessere Politik machen, wofür ich mich einsetze. Aber dann hilft es nichts, wenn ich die paar Aktien nicht kaufe.
Professor Max Otte, Finanzwissenschaftler, war zu Gast in der WDR 5 Redezeit, Autor des Buches Stoppt das Euro-Desaster. Geben Sie uns noch einen kleinen Ausblick, was wir in diesem Jahr noch zu erwarten haben?
Ich denke, dass sich das an den Börsen relativ schnell stabilisiert. Aber die Schuldenproblematik der Staaten, die wird uns schon noch eine ganze Weile beschäftigen.
Kommt der Crash?
Der ist im
Oder
Moment,
haben wir den schon?
Der Crash an den Börsen ist da und das wird aber jetzt irgendwann sich auslaufen und wieder in normales Fahrwasser kommen.
Max Otte zu Gast in der WDR 5 Redezeit. Vielen Dank für das Gespräch.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.